Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dr. Med. KI, einem gemeinsamen Lernangebot des KI Campus und der Charité Universitätsmedizin Berlin. Mittlerweile sind wir in der dritten Staffel, wo wir uns mit Themen im Bereich Ethik auch befassen. Mein Name ist Moritz Seiler, ich bin Doktorand in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Kerstin Ritter. Dort beschäftigen wir uns mit Methoden des maschinellen Lernens in der klinischen Neurobildgebung. Heute soll es allerdings nicht um Bilder gehen. Heute möchte ich über Chatbots sprechen. Und da bin ich froh, einen weiteren Gast an meiner Seite zu haben. Professor Dr. Jan-Niklas Vogt-Antons. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Und vielleicht kannst du dich den ZuhörerInnen kurz einmal vorstellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jan-Niklas Vogt-Antons. Ich bin von Hause Psychologe, habe mich jetzt seit vielen Jahren damit beschäftigt, wie Menschen die Interaktion mit Technik und Technikprodukten wahrnehmen und habe mich spezialisiert darauf, zu schauen, wie bestimmte Zustände von solchen Nutzerinnen auch gemessen werden können. Und in dem Kontext habe ich mich immer wieder damit beschäftigt, auch was für ethische Fragestellungen dann tatsächlich aufkommen und was man vielleicht sogar auch beachten muss, wenn man solche technischen Systeme designt oder sich überlegt, was vielleicht auch zukünftig für Nutzungsformen sinnvoll oder tatsächlich auch verantwortbar in der Gesellschaft dementsprechend sind.
Ja, super. Dann vielleicht erstmal, bevor wir weiter in die Ethik einsteigen, was sind überhaupt Chatbots und welche Anwendungsbereiche bieten sich hier innerhalb der Medizin? Und kannst du uns vielleicht ganz konzeptionell erklären, wie diese eigentlich funktionieren?
Chatbots sind ein Teil in der Kommunikation zwischen Menschen auf der einen Seite und zwischen Maschinen oder Computern auf der anderen Seite. Wenn man diese interaktiven Systeme anschaut, gibt es verschiedene Eingabemodalitäten und Ausgabemodalitäten. Und ein Chatbot kann man ganz gut beschreiben als eine Variante der System-Ein- und Ausgabe. Also Nutzerinnen können textbasiert über einen Bildschirm und eine Tastatur mit einem Computersystem ganz global gesagt interagieren. Erstmal ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein Einsatz in der Medizin ist oder eine Buchung auf einer Webseite. Das heißt, ganz klassisch gesehen ist ein Chatbot einfach nur eine Ein- und Ausgabemodalität. Das heißt, ein Text kann angezeigt werden oder ich kann einen Text eingeben in ein System. Wenn man sich jetzt anschaut, im medizinischen Sinne, wie kann das verwendet werden? Dann ist es ganz klar, bei allen Interaktionen, die in irgendeiner Form sprachliche Inhalte abfragen oder wo ein sprachlicher Dialog einfach notwendig ist, ne? Oft hat man ja auch die so Sprechblasen, das heißt, so ein Dialog, wie wir den jetzt führen, wird in irgendeiner Art und Weise auch angedeutet. Das heißt, man hat diesen wechselhaften Dialog, ein Gespräch, was man in textueller Form tatsächlich führt. Das können zum einen Gespräche über Symptomatiken sein, das können zum Beispiel die Abfrage von Informationen sein. Oft wird ein Input von Patientinnen, Nutzerinnen in das System gegeben, aber das kann natürlich auch in die andere Richtung der Folgen, das heißt Informationen über zum Beispiel Termine oder Wartezeiten könnte jetzt in einem Krankenhaus oder bei einer Behandlung tatsächlich auch zurück an Patientin geliefert werden. Wie sind solche Systeme aufgebaut? Ich habe gesagt, das ist eine Ein- und Ausgabemechanismus für ein Computersystem. Das heißt, das ist quasi die äußerste Schicht, wie man in das Computersystem etwas rein oder raus bekommt, über den Bildschirm und die Tastatur in diesem Fall, als Aus- und Eingabe. Und dann innerhalb gibt es natürlich verschiedene Verarbeitungsschritte. Das heißt, wenn wir im Bereich der Textverarbeitung, der Texterkennung sind, haben wir natürlich sowas wie Natural Language Processing, NLP, wo wir versuchen, innerhalb von eingegebenen Texten, die jetzt Patientinnen in so ein System eingeben, tatsächlich eine gewisse Sinnhaftigkeit zu extrahieren. Darauf folgend, wenn ich dann zum Beispiel bestimmte Kernkomponenten wie jetzt Symptomatiken oder Krankheitsverläufe dementsprechend erkenne, kann das System in einer zentralen Steuereinheit, sage ich mal, das wird oft Dialogmanager zum Beispiel genannt, zum einen diese Informationen verwerten und in irgendeiner Form eine Entscheidung treffen. Und dann fließt das Ganze wieder zurück, weil wenn ich weiß, was ich jetzt als Antwort an die Patientinnen und Nutzerinnen zurückgeben will, dann kann das System über Textgenerierung dann wieder eine Ausgabe erzeugen, die dann dementsprechend von den Nutzerinnen und Patientinnen wahrgenommen wird.
Okay, also zusammengefasst sind es dann automatisierte Sprachsysteme, die mit dem Mensch interagieren. Das vielleicht jetzt in einen Satz zusammenzupacken.
Textbasiert.
Genau, das wäre jetzt meine Frage. sind das rein textbasierte Systeme oder können die auch über gesprochene Sprache interagieren? Oder bezeichnen diese Systeme dann wieder anders?
Also, ich denke, das gesamte Feld der Informatik zielt darauf ab, dass wir letztendlich keine Ein- und Ausgabegeräte für technische Systeme mehr haben, die ein nicht natürliches Verhalten erfordern. Sprich, eine Tastatur ist etwas, was natürlich nicht natürlich ist. Das muss man erlernen, dass ich eine Eingabe darüber in ein Computersystem mache. Und langfristig ist der Trend natürlich, das zu vermeiden. Das heißt, langfristig sollen Ein- und Ausgaben in solche Systeme natürlich sprachig erfolgen. Das heißt, es gibt ja auch große Anbieter, die tatsächlich jetzt schon sprachbasierte Systeme haben, wo man natürlich sprachige Eingaben machen kann. Allerdings muss man sagen, da kommt zu dem, was ich eben erklärt habe, natürlich nochmal eine Ebene der Komplexheit drauf. Das heißt, bevor ich den Text habe, muss ich aus dem natürlich sprachigen Signal erstmal den Text extrahieren. Und das ist momentan noch relativ fehleranfällig. Das klappt mal besser und mal schlechter, aber ich denke, langfristig natürlich ist das Ziel, da gibt es gerade auch verschiedene Forschungsprojekte, an denen wir beteiligt sind, um solche Interaktionsmöglichkeiten auch über natürliche Sprache möglich zu machen. Momentan würde ich sagen, ist der Fokus tatsächlich eher auf Chatbots, auf der Texteingabe, weil ich dadurch einfach präziser den Text direkt habe und dann verarbeiten kann zu Entscheidungen oder Interaktionen, die ich auslösen will.
Okay. Und jetzt gerade in Anwendungen auf die Medizin, gibt es dort schon konkrete Beispiele, wo solche Systeme entwickelt werden? Oder?
Gibt natürlich verschiedene Firmen. In Berlin zum Beispiel Ada Health ist ein Beispiel, die zum Beispiel die Eingabe über Text, über Symptomatiken dann tatsächlich auch in einen Dialog versuchen, Informationen zu extrahieren von Patientinnen, um daraufhin, zumindest Empfehlungen auszugeben. Langzeitziel, denke ich, ist natürlich hier entweder eine Entscheidungsunterstützung bieten zu können für medizinisches Personal, also dass ich Informationen vorbereiten kann, vorerfassen kann, Arbeit abnehmen kann, die ansonsten vielleicht in den wichtigen Minuten, die eine Medizinerin jetzt zur Verfügung hat, um eine Entscheidung zu treffen, dass man das vornimmt durch so einen Dialog. Und dann natürlich in Bezug KI, KI Campus, ganz klar natürlich auch langfristig Diagnoseunterstützung. Eigenständige Diagnose ist jetzt nochmal so ein ganz anderes Thema, aber zumindest Diagnoseunterstützung und Vorbereitung von Entscheidungen, die dann tatsächlich getroffen werden können. Das ist so jetzt so dieser ganz klassische medizinische Aspekt, würde ich sagen. Es gibt natürlich aber auch noch weitere Beispiele, wo tatsächlich eher so Hilfsaufgaben übernommen werden. Ne? Also Terminvereinbarung kann so ein Beispiel sein, Abstimmung zu Medikation, Unterstützung im Alltag, wenn ich bestimmte Einschränkungen von Patientinnen habe, dass wir da einfach interaktive Systeme haben, die an die Hand gegeben werden. Wir hatten ein Forschungsprojekt, wo wir zum Beispiel Demenzpatientinnen mit einer interaktiven Puppe in ihren eigenen Wohnräumen unterstützt haben, als interaktives Objekt einfach bei den Personen zu Hause. Das heißt, es ist zum einen natürlich immer ein Fokus auf die präzise Vorhersage von Symptomen, von Diagnose von Krankheiten, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich einfach ein Dialog, um den Leuten den Alltag und die Interaktion, gerade im Gesundheitsbereich, der ja doch eher knapp im Sinne der Zeit ist, zu vereinfachen.
Ja, auf die Vorteile wollen wir gleich vielleicht noch kommen. Jetzt eine Frage, die ich noch habe, das ist ein bisschen durch den Titel des Podcasts auch natürlich begründet. Dr. Med KI, das heißt, wenn wir solche Sprachsysteme haben, gibt es ja auch irgendwie eine Komponente der künstlichen Intelligenz oder kommen die Systeme im Großteil gänzlich ohne diese Komponente?
Das ist immer die gute Frage. Zum einen ist die Frage, was ist künstliche Intelligenz? Wird immer wieder diskutiert. Also wann fängt das an? Wann hört das auf? Oder wann ist es noch nicht künstliche Intelligenz, sagen wir so. Wenn man bestimmten Standards zum Beispiel von EU-Kommissionen folgt, ist tatsächlich schon intelligenter Lichtschalter ein KI, weil aufgrund von Sensorinformationen, die in ein System eingehen, wird eine Entscheidung getroffen und dann wird ein Aktuator, also ein Licht wird tatsächlich angeschaltet. Das wäre jetzt eine sehr einfache Form der KI. Und dann gibt es natürlich höhere Formen der KI, die tatsächlich eher schon in den Bereich der komplizierten Entscheidungsstrukturen gehen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass in dem Bereich der Chatbots oder dieser Interaktionen mit Menschen über interaktive Systeme momentan hauptsächlich sehr einfache Regelsets verwendet werden, die man durchaus als eine einfache Form der künstlichen Intelligenz bezeichnen kann. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn ich abfrage, welche Symptome eine Patientin hat und das dann matche mit irgendwelchen ICD-Codes und den dementsprechenden Symptomen, die dahinter liegt, sind, dann ist das natürlich schon auch eine gewisse Entscheidungsleistung, das Ganze zu erfassen, aber ist natürlich jetzt noch keine hohe Form der Vorhersage von irgendwelchen Diagnostiken. Natürlich ist es so, dass immer mehr Firmen versuchen, neben diesen reinen, Diagnosedaten auch noch indirekte Daten mitzuerfassen, also sowas wie Bewegungspattern, wie häufig wird das Haus verlassen, wie viel bewegen sich Personen, auch wie ist die Interaktion tatsächlich mit so einem Technikgerät, hat eine Aussage darüber. Zum einen, was für einen emotionalen Zustand habe ich, ne? Das kann man ganz gut auch über die Interaktion mit solchen Technik-Devices ablesen. Gerade im Bereich auch psychischer Störungen, wie jetzt Depression, ist natürlich auch das Bewegungsverhalten sehr gut, da zumindest eine Unterstützung für so eine Entscheidung zu liefern. Das heißt, ich würde ein bisschen zusammenfassen und sagen, aktuell eher einfache Regelsets, die tatsächlich auch KI unterstützt sind. Und mittel- und langfristig ist es natürlich so, dass hier neuronale Netze mit diversen Datenreihen von verschiedenen Sensoriken, die vielleicht in der Wohnung oder am Körper tatsächlich sind, ne, so Apple Watch oder so, gibt es ja ganz viel mittlerweile. Gibt sogar Uhren, die Hautleitfähigkeiten mit erfassen mittlerweile. Also ganz spannende Themen und ich glaube, langfristig wird es da sehr, sehr komplex und sehr gut auch von der Vorhersage werden. Das wäre dann tatsächlich ein Bereich, wo man dann wieder überlegen muss, wann können solche Entscheidungen überhaupt noch nachvollzogen werden, die vielleicht auch von solchen Systemen getroffen werden und wann ist es vielleicht besser, zumindest die Entscheidungsgrundlagen noch nachvollziehen zu können. Und dafür aber vielleicht nicht ganz so exakt in der Vorhersage dementsprechend zu sein.
Genau, dann lass uns doch bei diesem Aspekt bleiben. Also in der Medizin sind wir jetzt in einem sehr risikoreichen Bereich. Das heißt, ethische Aspekte, aber auch Aspekte der Sicherheit spielen ja hier eine große Rolle. Du hast jetzt Intransparenz schon angesprochen. Aber welche Risiken haben wir denn im Hinblick auf diese Aspekte im Bereich Chatbots, wenn wir uns mit der Anwendung von Chatbots im medizinischen Bereich beschäftigen?
Ich würde das Ganze so beantworten und sagen, da Chatbots einfach eine Variante der Ein- und Ausgabe sind, gibt es da kein spezifisches Risiko. Da gibt es genau das gleiche Risiko wie bei allen anderen Texteingaben auch. Ne? Das heißt, wir haben Eingaben der Datensicherheit. Das heißt, jemand kann mich beobachten, wie ich in das System etwas eingebe. Da ist aber kein Unterschied zu einer Eingabe auf einer Webseite oder in einem Chatbot dementsprechend. Das heißt, da würde ich jetzt kein anderes Risiko tatsächlich sehen. Im medizinischen Bereich natürlich, klar, habe ich Risiken, weil ich mit spezifischen Daten, nicht nur personenbezogen, sondern tatsächlich auch bezogen auf den Gesundheitszustand dementsprechend arbeite. Und bei der Vorhersage oder bei den KI-Aspekten, da habe ich natürlich ganz global, unabhängig davon, ob es jetzt ein Chatbot ist, ob es eine Entscheidung aufgrund meiner Apple Watch ist oder was auch immer, habe ich natürlich ethische Aspekte, die bedacht werden müssen. Ethische Aspekte können immer ein bisschen unterteilt werden. Das, was bei ethischen Aspekten tatsächlich häufig im Fokus steht oder was bei den meisten Medizinerinnen auch sofort beachtet wird, das ist natürlich, dass Versuchspersonen, Nutzerinnen aufgeklärt sein müssen darüber, dass solche Daten erfasst oder überhaupt erstmal verwendet werden. Ne? Das ist auch immer so dieses Grundbedarf. Ein anderer Aspekt sind natürlich eher ethisch-moralische Aspekte, also was tatsächlich an so einer an so einem Einsatz von Technologie dann auch von so einer Gesellschaft als akzeptiert angesehen wird und als akzeptable Entscheidungsgrundlage auch dann angesehen wird. Ne?
Okay, aber wenn wir uns dann jetzt vielleicht einen spezifischen Fall mal herausnehmen, du hast gesagt, es sind jetzt einfache Input-Output-Systeme. Die Systeme sind ja nie perfekt. Also Systeme, die wir uns auch schon im Verlauf des Podcasts angeschaut haben, werden nie eine Vorhersagegenauigkeit von 100% erreichen. Das heißt, wie gehen wir mit so einer Fehldiagnose um? Also wie geht der Patient damit um? Wie muss vielleicht der Betreiber oder der Verwender in Form von Medizinern dann mit so einer Fehldiagnose umgehen?
Also zum einen muss man immer gucken, was ist der Goldstandard, ne? Weil auch ein Mensch trifft natürlich keine fehlerfreien Entscheidungen. Das heißt, ich würde zum einen immer sagen, man muss dieselben Maßstäbe wie bei Menschen anlegen. Ne? Also wenn eine Medizinerin eine Entscheidung trifft, wie valide ist das? Und das dann vergleichen mit dem, was eine Maschine oder ein Algorithmus an Entscheidung treffen kann. A. B. ist natürlich immer die große Frage, woher kommen die Daten? Ne? Das ist immer eine Frage der Validierung. Was nehme ich als Training, um solche Algorithmen zu trainieren? Selbst wenn wir sagen, wir bleiben bei ganz einfachen, regelbasierten Algorithmen, die aufgrund von Symptomkombinationen über einen ICD-Schlüssel tatsächlich irgendeine Diagnose ausspucken, ist es ja so, dass zum Beispiel auch bei der Geschlechterbalance, die zur Ermittlung von solchen Diagnosen Diagnose-Tools tatsächlich geführt hat, bereits dort tatsächlich zu Fehlentscheidungen, zu Inbalancen in den Trainingsdaten, auch für solche einfachen Regeln, schon jetzt tatsächlich zu Fehldiagnosen führt. Ne? Und das überträgt sich natürlich dann immer weiter in den Algorithmus rein. Je komplizierter ich werde, treffe ich Fehlentscheidungen für bestimmte Personengruppen. Und da ist natürlich wie immer die Frage, wenn ich versuche, einen Algorithmus zu bauen und zu trainieren, was ist mir tatsächlich wichtig? Wie inklusive kann ein Algorithmus sein? Wie personalisiert für bestimmte Subgruppen kann ich Entscheidungen treffen? Und was ist ein Stück weit dann noch akzeptiert? Und ich finde, die Frage der Akzeptanz ist da eine sehr wichtige, ne? Weil momentan ist es sehr selten der Fall, dass Nutzerinnen tatsächlich aufgeklärt werden, wie valide die Entscheidung ist, die ein technisches System über die Nutzerin trifft.
Warum wird das nicht gemacht?
Also, ich glaube, es gibt, da gibt es verschiedene Antworten. Zum einen ist es natürlich schwierig, weil entweder Verfahren wie neuronale Netze verwendet werden, wo nicht ganz klar ist, warum bestimmte Entscheidungen von Techniksystemen getroffen werden, wie sie das tatsächlich in der Praxis dann getan werden. Und zum anderen natürlich auch oft ein Kostenfaktor. Ne? Es ist natürlich viel aufwendiger, sich bei so einem Produkt auch noch Gedanken darüber zu machen, wie kann ich Nutzerinnen etwas erklären, was für Experten tatsächlich oft schon sehr kompliziert und nicht nachvollziehbar ist. Auch wenn wir uns über Beispiele unterhalten, ist es selbst für mich, der schon mal mit Daten gearbeitet hat in dem Bereich, nicht ersichtlich, was jetzt da innerhalb der App passiert. Ich habe natürlich Vermutungen, was da passiert, aber ohne jetzt da im Detail reingeguckt zu haben, weiß ich auch nicht, worauf dann genau die Entscheidungen basieren. Schön fände ich da tatsächlich mehr über erstens die Inklusivität, ne? Also das heißt, wie viel Randgruppen oder kleinere Gruppen auch in solche Algorithmen oder das Training solcher Algorithmen mit einbezogen werden. Und zweitens auch Standards zu, wie sicher solche Entscheidungen tatsächlich sind und woran das tatsächlich dann im praktischen Fall festgemacht wird. Ne?
Okay, und wäre dann vielleicht nicht ein Lösungsansatz, vielleicht die Vorhersage einfach weniger konkret zu machen, dann ist natürlich wieder die Frage, wie hilfreich ist dann das System noch. Aber wäre das vielleicht nicht ein Lösungsansatz, der zumindest ein bisschen Abhilfe schaffen könnte?
Ja, klar. Also es ist, ist da auch wieder die Frage, was ist ethisch, moralisch vertretbar? Ne? Ethik ist immer ein Mittelwert an, was sind wir als Gesellschaft willens als akzeptables Verhalten anzusehen. Und wenn wir tatsächlich sagen, naja, uns ist es wichtiger als Gesellschaft zu wissen, dass Techniksysteme bestimmte Variablen oder bestimmte Zustände nehmen, um unsere Gesundheit zu bewerten oder mögliche Krankheiten vorherzusagen, dann ist das natürlich auch völlig akzeptabel, weil das dann die landläufige Meinung ist. So ein bisschen das Problem hat man immer damit, dass man dann natürlich eventuell Subgruppen hat, für die das dann zum Beispiel nicht so eine gute Vorhersage ist oder die tatsächlich eher außen vor gelassen sind von solchen mittleren Entscheidungen. Und da muss man dann immer abwägen. Ist es da tatsächlich dann besser, eine Mittelwertsmeinung über eine Gesellschaft hinwegzunehmen oder dass man tatsächlich versucht, lokal auch individuell solche ethischen Entscheidungen auch für Subgruppen zu optimieren? Ja, sehr schwieriger Prozess, aber ich denke, das ist tatsächlich eine Fragestellung, über die man sich immer wieder mal Gedanken machen muss, wenn man mit solchen Daten arbeitet.
Okay, dann vielleicht noch ein anderer Aspekt, der, wenn wir jetzt vielleicht bei diesen Diagnosen bleiben oder Vorhersagen von Diagnosen, der dann immer mitspielt, ist bei diesen Systemen die Komponente der Empathie. Diese Computerprogramme, wie sie aktuell existieren, verfügen ja über keine Komponente der Empathie. Sollte es da gewisse Grenzen geben, jetzt im Anwendungsfall von Diagnosenprädiktion, dass gewisse Diagnosen vielleicht nicht vorhergesagt werden können, weil im Vergleich zu einem Arzt, der jetzt dem Patienten nochmal ein Ohr oder eine Schulter leihen kann, gelinde gesagt, eben so eine Diagnose, eben so eine Komponente nicht besitzt und den Patienten eigentlich komplett alleine lässt. In der Situation. Was denkst du über gewisse Grenzen, die wir an solche Systeme vielleicht stellen müssen?
Ja, das ist total schwierig. Habe ich eine eigene Meinung? Gibt sicherlich jetzt in dem Fall, weil es da auch noch nicht so viele Beispiele gibt, kein richtig oder falsch, ne? Weil man müsste einfach mal fragen, was denn die Patientinnen vor Ort wollen. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass momentan unser Gesundheitssystem ziemlich Zeit eingebunden ist und ich mich manchmal frage, ob nicht auch das Personal schon zu wenig Zeit für solche Prozesse hat. Also wäre jetzt ganz grundlegend, ohne den KI-Aspekt mal zu haben. Und B ist natürlich, dass ganz klar, dass schön ist, langfristig auch empathische Funktionalitäten in solche interaktiven Systeme einzubauen. Beforscht wird das schon, also dass man tatsächlich auch aus dem natürlich sprachigen Input zum Beispiel von der Nutzerin erfasst, in welcher Stimmung, welchem emotionalen Zustand die gerade ist, um darauf dann auch dementsprechend reagieren zu können. Und gerade bei ganz kritischen Systemen würde ich momentan auch immer den Menschen als Fallback-Lösung tatsächlich sehen. Das ist so ein bisschen wie ja, plakativ gesagt, wie mit so einem Sprachdialogsystem am Telefon. Ne? Wenn die fünfte Eingabe nicht verstanden wird, dann wird man dann doch zur Hotline durchgestellt. Und ich denke, gerade kritische Suizidgedanken zum Beispiel, wenn sowas durchkommt, dann sollte da natürlich schon eine geschulte Person auch das Ganze direkt übernehmen können. Ist natürlich so, die Systeme kann man noch nicht direkt so liefern gerade. Ne? Das sind teilweise Forschungsprojekte, die auch mit diesen Textdaten dann arbeiten und versuchen genau solche Zusammenhänge zu erfassen. Und deswegen eher was, was lang- und mittelfristig tatsächlich umgesetzt werden muss. Momentan würde ich immer noch sagen, sind wir eher noch in der Phase, wo wir das als Diagnoseunterstützung haben, das heißt als Unterstützung von geschultem Personal und durchaus auch für einfache Krankheitsbilder, denke ich, ist das relativ unflexibel oder ungefährlich, da tatsächlich solche Diagnosen auszustellen, aber für gefährlichere Aspekte oder Diagnosen, denke ich, ist da schon das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik dann noch notwendig.
Okay. Ich meine, ich wollte jetzt mit meinen bisherigen Fragen absolut negativ gegenüber diesem System rüberkommen. Du hast auch in deinen Antworten bisher schon anklingen lassen, welche Vorteile dieses Thema eigentlich haben. Mhm. Also wir werden aktuell konfrontiert in unserem Gesundheitssystem mit Problemen wie Fachkräftemangel, medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Und da erscheinen solche Systeme, die erstmal sehr skalierbar erscheinen und auch verfügbar sind rund um die Uhr, als ja für gewisse Anwendungsbereiche erstmal als sehr gute Unterstützung.
Ja, total. Also gerade auch im psychotherapeutischen Bereich. Ne, wir haben lange Warteliste für Behandlungsplätze und da tatsächlich frühzeitig Unterstützung liefern zu können, vielleicht sogar auch in Form von Anwendungen, die die Leute tatsächlich dann empfohlenerweise zu Hause auch schon mal vorher verwenden können, die sind natürlich ein Traum. Ne? Also ganz klar, man entlastet das Gesundheitssystem, man entlastet Zeit, die aufgewendet werden muss und man kann sogar langfristig vielleicht auch Teile dieser Behandlungen schon automatisiert zur Verfügung stellen. Ganz klar, da liegt der Vorteil, Technologien können immer benutzt werden. Die müssen natürlich auch immer wieder geupdatet werden. Und deswegen, ich glaube, den Zustand, dass man das komplett loslöst und sagt, das ist jetzt das System und hier ist die KI, wir gehen jetzt mal quasi und lassen die KI machen, das wird es, glaube ich, nicht geben. Weil natürlich immer schon auch noch eine Aufsichtsinstanz da sein muss, nachtrainieren, ein Optimieren, auch vielleicht ein Hinterfragen. Und das ermöglicht dann tatsächlich Zeiteinsparnisse, vielleicht tatsächlich auch sogar eine Verbesserung der Diagnosen. Gerade wenn wir über den Bereich der Bilderkennung reden, gibt es da sehr große Erfolge, sehr präzise bestimmte Teilaspekte zu erkennen, die für menschliche Betrachter entweder länger dauern, sie zu erkennen oder manchmal auch nicht so genau zu erkennen sind. Und wo ich natürlich langfristig die Vorteile sehe, ist natürlich in dem frühzeitigen Erkennen. Ne? Weil oft werden Krankheiten an einem Punkt erkannt, wo sie schon eine gewisse Schwere einfach erreicht haben, dass die Person dann natürlich zum Arzt geht, eine Behandlungsmöglichkeit aufsucht. Und da einfach frühzeitig Symptomatiken erkennen zu können, vielleicht schon auch seicht über so eine online-therapeutische oder Empfehlung dann gegenwirken zu können, das wäre natürlich ideal, um dann auch finanziell vielleicht sogar zu sagen, langfristig können wir einen gewissen Prozentzahl der Patienten vielleicht sogar abfangen, bevor sie normalerweise ins Gesundheitssystem dementsprechend reingehen würden.
Wie verändert das denn das Verhältnis zwischen PatientInnen und den ÄrztInnen? Also sowas wie, haben Leute vielleicht Hemmungen, eher sich mit einer Maschine anzuvertrauen? Und auf der anderen Seite aber auch für den Arzt, was bedeutet das für das Berufsbild des Arztes, vielleicht überspitzt ausgedrückt, wird der Beruf einfach weiter entmenschlicht und der Arzt ist Dienstleister, der sich in Zukunft einfach technologisch weiter fortbilden muss.
Ja, also zum einen denke ich, dass die Technikverwendung, so wie sie teilweise momentan gemacht wird, ja, einfach auch komisch für Patientinnen und Ärzte ist. Ne? Also die Zeit für Dokumentation wird meistens während der Behandlung gemacht. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Screen zwischen behandelnder Person, zumindest im hausärztlichen Kontext. Ne? Das heißt, man hat immer eigentlich den Screen und die Maus und Tastatur zwischen Patientin und Arzt. Für körperliche Untersuchungen dann natürlich nicht, aber halt immer wieder im Gespräch. Eigentlich ist immer wieder die Technik sehr eng mit dabei. Das heißt, ja, für das Berufsbild, klar, wird es da eine Änderung geben. Aber das hängt auch zusammen mit der Art und Weise der Finanzierung. Weil eigentlich sollten für die Behandlung so viel Geld da sein, dass die Dokumentation zum Beispiel jemand anders übernimmt. Also ich frage mich das immer, warum dann nicht jemand noch mit dabei ist, einfach der die Dokumentationsarbeit übernehmen kann, so dass ich als Ärztin die Ressourcen habe, mich voll auf meine Hauptaufgabe, die Diagnose und den Kontakt mit den Patienten zu konzentrieren. Das ist jetzt vielleicht nochmal ein globaler Aspekt, bezogen auf Patientinnen und das Verhältnis zu Technologie. Ist natürlich ganz klar, dass momentan das nicht voll akzeptiert ist. Ne? Also viele Patientinnen scheuen davor zurück, gerade auch sowas wie vielleicht sensible Diagnosedaten in solche Systeme einzugeben. Ich denke, das wird sich ändern, weil immer mehr natürlich auch, genauso wie beim Online-Banking, das einfach normal wird, dass man da sensible Informationen jetzt nicht nur noch in Papierform, sondern auch in der digitalen Form einfach handhaben wird. Und dann das Vertrauen auch intensiver wird. Ich habe tatsächlich in manchen Forschungsprojekten auch schon kennengelernt, dass Personen eher offen waren, einem sehr anonymen Computer sehr intime Dinge einfach mitzuteilen, weil man dann ja vielleicht auch so ein gewissen die Scham einfach wegfällt. Ne? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Patienten mit kognitiven Einschränkungen, die vor Tests, die den kognitiven Zustand bewerten sollen, tatsächlich eher auch ja, Respekt und Angst haben. Also die Angst haben vor dem Ergebnis und das dann auch noch mit einer Person zusammen. Und da ist es so, habe ich mehrfach jetzt schon mitbekommen, dass Patientinnen gesagt haben, ich würde das viel lieber irgendwie mit dem Tablet oder mit dem Computer oder mit dem KI-System machen, weil dann diese Scham vor der anderen Person tatsächlich wegfällt.
Okay, ja, spannend. Ja. Das heißt dann aber auch wiederum, gerade wenn man solch hochsensible Daten teilt, dass Datensicherheit auch immer stärker in den Fokus von gerade Ärztinnen und PatientInnen gelangen muss. Wie siehst du das denn aktuell? Existiert dafür eine Sensibilisierung in der breiten Bevölkerung oder muss hier noch eine weitere Sensibilisierung stattfinden?
Also ich glaube zum einen, dass ein ganz dramatischer Schulungsbedarf über den aktuellen hinaus besteht bei Patientinnen und Ärztinnen grundsätzlich in der Ausbildung sowie den bereits niedergelassenen Kolleginnen, weil der Pflichtanteil, der wird halt gemacht. Ne? Das heißt, es gibt irgendwie eine Speicherung der Daten, die akzeptabel ist vor Ort. Patientinnen müssen die Einverständniserklärung unterschreiben, dass die Daten gespeichert werden. Und dann hört es da schon bald auf. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass das Recht zum Beispiel, dass Patientinnen nachvollziehen können, was mit ihren Daten innerhalb der Arztpraxen passiert, dass das tatsächlich häufig noch nicht so ideal umgesetzt ist, wie man sich das wünschen würde. Also zum Beispiel, dass ich auf Anfrage mitgeteilt bekomme, an wen meine Daten dann auch weitergegeben wurden. Das ist so ein Punkt, der ist halt schwieriger zu protokollieren als tatsächlich eine Abspeicherung auf einer verschlüsselten Festplatte, was sich relativ einfach auch in den Arztbetrieb einbauen lässt. Von daher glaube ich, dass es zum einen einen Schulungsbedarf gibt in den organisatorischen Maßnahmen, die im Gesundheitsbereich getroffen werden können, um einfach sicher mit Daten umzugehen. Da fehlt vielleicht auch noch so ein bisschen an Standardisierung. Also zumindest bei den niedergelassenen Ärzten habe ich da bei verschiedenen Forschungsprojekten ein breites Bild an Softwareanwendungen und unterschiedlichen Systematiken zur Sicherstellung des Datenschutzes gesehen. Was sicherlich alles einzelgenommen für jede einzelne Praxis dann durchaus auch okay ist und durchaus funktioniert, aber halt insgesamt es dann schwierig macht, zum Beispiel Erweiterungen zu implementieren oder neuere Regelungen dann tatsächlich auch vor Ort umzusetzen. Langfristig glaube ich, dass wir auch zusätzlich immer wieder über diesen Aspekt der Ethik, ne, also was solche Technikprodukte an Daten speichern, erfassen und wie wir diese verwenden, auch nochmal reflektiert werden muss von Anbieterinnen im Gesundheitsbereich und dass wir daran arbeiten müssen, Nutzerinnen, Patientinnen eine Rückmeldung zu geben, ne, was wirklich gemacht wird, wie verlässlich ist die Information oder auch wie viel Prozent Ungenauigkeit in der Vorhersage da tatsächlich immer noch ist, Leute zum einen nicht zu doll zu schocken und auch die Befähigung zu geben, dann für Datenfreigaben und auch für die Erklärung, dass Daten genutzt werden können, einfach auch wirklich eine informierte Entscheidung zu treffen. Weil ehrlich gesagt, wenn Patientinnen nicht wissen, was mit den Daten passiert, wie valide solche Vorhersagen sind, dann unterschreiben die zwar eine Datenfreigabe, aber eine wirklich informierte Entscheidung, wofür die Daten jetzt verwendet werden, liegt dann tatsächlich eigentlich ja nicht vor.
Ja, okay. Jetzt hast du vorhin schon, wenn wir jetzt vielleicht nochmal speziell auf die Datenerhebung dieser Systeme zu sprechen bekommen, vorher schon angedeutet, das sind vermutlich zumeist regelbasierte Systeme. Das heißt, ich kann mir das vorstellen wie so ein Entscheidungsbaum. Gibt es da gewisse Muster, die oder Regularien, Standards, die diese Systeme verwenden, um die Daten zu erheben? Oder ich meine, das ist natürlich auch immer abhängig von der Anwendung, ganz klar. Du hast ja vorhin schon ein Beispiel bei den Diagnosen uns genannt. Fallen dir hier noch irgendwie andere Standards oder Regularien ein?
Ich kenne viele Forschungsprojekte, die quasi als Vorentwicklung für solche DIGAs oder Anwendungen, Algorithmiken, die dann programmiert werden, durchgeführt werden. Das heißt, oft werden tatsächlich Daten in Studien erhoben. Und da gibt es natürlich Regularien über die Ethikkommission in den Krankenhäusern und Einrichtungen, die tatsächlich dann zur Anwendung kommen und die dann hoffentlich auch vor Ort durchgeführt werden. Weil das Problem ist immer noch mit den Ethikkommissionen, dass natürlich Begutachtungen von Forschungsvorhaben oder auch Unternehmungen in Firmen getroffen werden. Das heißt, es werden Aussagen getroffen, ob das Vorgehen so in Ordnung ist. Letztendlich eine Kontrolle vor Ort findet dann eigentlich nicht statt. Das heißt, es ist ein sehr großes Vertrauen erstens, dass solche ethischen Standards dann vor Ort auch durchgeführt werden, weil keine Kontrolle mehr da ist. Und dann ist es natürlich so, befassen sich bisher die Ethiken eher mit dem Umgang A von Daten, also sind die Sachen verschlüsselt, ist der Zugriff darauf, wie wird der gesteuert und so weiter und so fort. Und eher mit Aspekten, mit dem Umgang von Versuchspersonen zu tun haben. Also gibt es einen informed consent, eine Zustimmung, eine informierte, wissen die Personen, was mit den Daten passiert. Das wird tatsächlich sehr standardisiert überprüft. Aber dann zum Beispiel, wie inklusive der Algorithmus zu Randgruppen ist. Da gibt es erste Ansätze in Forschungsprojekten, das auch zu standardisieren. Aber da gibt es sehr wenig, was wirklich genutzt werden kann. Und da gibt es zumindest bei den Sachen, die ich gesehen habe, sehr wenig, was auch bisher als echter Standard, als harte Währung tatsächlich vorgewiesen werden kann. Vielleicht ist es tatsächlich so, dadurch, dass jetzt auch gerade aktuell viele Firmen, Startups wirklich Produkte auf den Markt bringen, diese digitalen Anwendungen im Gesundheitswesen ist ja jetzt auch relativ frisch noch. Und ich denke, dass damit jetzt auch viel mehr Bestrebungen kommen, dort Standards zu etablieren. Die Frage ist halt immer nur, ist es ein eher technischer Standard, also zur Etablierung einer Technologie, oder ist es etwas, was über die ethische Korrektheit, über die moralische Angemessenheit auch von solchen Systemen entscheidet. Und das wird manchmal in der Diskussion tatsächlich noch vermixt, dass wir sehr viel Ethik und Reglementierung im Sinne des Datenschutz, technische Implementierung machen, aber relativ wenig klare Regelungen im Sinne einer ethisch-moralen moralischen Anwendbarkeit und Korrektheit dieser Systeme haben.
Okay. Das heißt, aktuell für die Entwicklung solcher Systeme bräuchte ich eigentlich verschiedene Gruppen, die sich zusammensetzen, um so ein System zu entwickeln. Wie sieht es dann aus medizinischer Sicht aus? Ich weiß nicht, inwieweit du Einblick hast in dieses Thema, aber spielen praktizierende Ärzte auch eine Rolle bei der Entwicklung solcher Systeme oder sind das nur Informatiker, die zusammensitzen?
Ja. Ich denke, also in den meisten Forschungsprojekten gibt es schon tatsächlich eine gute Durchmischung. Ne? Also es gibt immer klinische Partner, meistens Partner aus der Informatik, ne? Und dann vielleicht sogar Soziologie oder Ethik, Recht teilweise noch mit dabei. Ich glaube, das ist schon vom Ansatz her ganz gut gemacht. Allerdings ist es so, dass oft die Problematik da auch wieder so ein Zeitaspekt ist. Ne? Ich habe den Eindruck, dass es sehr schwierig ist, zum Beispiel Ärztinnen, die in Stationen oder niedergelassen arbeiten, tatsächlich zu motivieren, mit einem gewissen Zeitkontingent dann auch noch in diesen Aktivitäten mitzuarbeiten. Ist vielleicht so ein Henne- und Ei-Problem, ne? Weil natürlich braucht man diese Kooperation. Ich denke, hat so ein bisschen was auch mit Freiräumen zu tun und denke, dass gerade das interdisziplinäre Arbeiten mit allen Gruppen, also auch Patientinnen, ne? Das ist ja ganz, ganz Frage. Und auch vielleicht mit Personen, die gar nichts damit zu tun haben, ne? Wenn wir über Ethik und Moral sprechen wir immer über eine Akzeptanz in der Gesellschaft. Also klar müssen alle Gruppen, die in der Gesellschaft vertreten sind, auch an solchen Entwicklungen teilhaben oder zumindest an der Entwicklung von Regelsets, Standards, die tatsächlich dann in solchen Entwicklungsprozessen Anwendung finden.
Ja, okay. Super. Total spannend. Also ich bin wirklich gespannt, wo uns die Zukunft dahin bringt. Und vielen Dank für deine Ausführungen heute zum Thema Chatbots. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Ausgabe von Dr. Med KI wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann.